Zu dieser Sendung begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir setzen heute in der Sendereihe Spiritualität unsere Serie zum Jahr des geweihten Lebens fort. Heute geht es im zweiten Teil um die bekannteste, sozusagen die klassische Form des geweihten Lebens. Es geht nämlich um die Orden. Kurz zur Erinnerung, Papst Franziskus hat für dieses Kirchenjahr dazu aufgerufen, das geweihte Leben besonders in den Blick zu nehmen. Interessant ist, nebenbei bemerkt, dass parallel dazu auch die Arbeiten zur Vorbereitung der großen Bischofssynode zur Familie im kommenden Herbst laufen. Das heißt, dass der Papst beide Lebensformen in der Nachfolge Christi in den Blickpunkt rückt. Jede dieser beiden Bewegungen ist ohne die andere nicht vollständig für das gesamte Abbild der Liebe Gottes zu den Menschen. Darüber haben wir schon in der vergangenen Sendung etwas nachgedacht. In diesem eben genannten ersten Teil ging es zunächst grundsätzlich um das, was geweihtes Leben im tiefsten meint, nämlich die ganze Hingabe an Gott. Diese Hingabe drückt sich in den sogenannten evangelischen Räten aus, nach denen die gottgeweihten Männer und Frauen ihr Leben, nämlich Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam, leben. Diese Lebensform ist dem Leben Jesu selbst nachgestaltet, der ja arm wurde für uns, seine liebende Hingabe an die ganze Menschheit gelebt hat, nicht an einen bestimmten Menschen, und der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Heute bauen wir auf diesen Grundgedanken auf, wenn wir uns mit Professor Dr. Christoph Ohly die klassische Form des gottgeweihten Lebens anschauen, nämlich die Orden. Herzlich willkommen, Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, grüße Sie.
Professor Ohly ist Priester, gehört zu einer aus Spanien stammenden Priestergemeinschaft namens Pater Tomás Morales, einer Gemeinschaft aus Diözesanpriestern, und er ist Dozent für Kirchenrecht in Trier. Er wird uns nun seine Überlegungen zum Jahr des gottgeweihten Lebens über die Orden vorstellen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es gerade gehört, wir begehen in der Kirche derzeit das sogenannte Jahr des geweihten Lebens. Eine Initiative von Papst Franziskus, der dazu eingeladen hat, die Bedeutung der Berufung von Frauen und Männern zu betrachten, die sich mit ihrem Leben ganz dem Herrn weihen. Und diesen Gedanken, den eben die Frau Fröhlich äußerte, dass das sozusagen parallel läuft zu den intensiven Vorbereitungen auf die Synode über die Familie, macht deutlich, dass wir es mit einem ganzen Kranz von Berufungen zu tun haben, die in der Kirche Gottes auf ihre eigene Weise diese Liebe Gottes zu Menschen widerspiegeln. Und was das im Hinblick auf die Berufung zum gottgeweihten Leben mit sich bringt, das wollen wir, wie gesagt, in dieser Sendereihe ja bedenken. In seinem Schreiben zu diesem Jahr stellt Papst Franziskus ein dreifaches Vorgehen als Hilfestellung vor Augen, das der Kirche und vor allem auch den geweihten Christen selbst helfen soll, dieses Jahr ganz bewusst zu begehen. Das Jahr könne einladen, so Papst Franziskus, zunächst mit Dankbarkeit in die Vergangenheit zu schauen. Hier vor allem auf die Geschichte der verschiedenen Gemeinschaften, auf ihr Charisma, aber auch auf die persönliche Berufungsgeschichte jedes Einzelnen. Und hinter jeder Berufungsgeschichte verbirgt sich ja eine Geschichte der Liebe Gottes mit diesem konkreten Menschen. Geschichten, die äußerst spannend sind, wie Menschen entdeckt haben, dass Gott sie in diese Form des geweihten Lebens ruft. Darüber hinaus, sagt Papst Franziskus, lade dieses Jahr aber auch dazu ein, die Gegenwart mit Leidenschaft zu leben. Also sich der Bedeutung des geweihten Lebens für unsere Zeit, für unseren Kontext bewusst zu werden, um dann, und das wäre der dritte Schritt, mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu schauen. In die Zukunft der Kirche, in die Zukunft der Gemeinschaften, aber auch in die Zukunft der eigenen Berufung. Mit unserer Sendereihe zum Jahr des geweihten Lebens wollen wir diese päpstliche Initiative ein wenig begleiten und unterstützen. Dafür ist zunächst aber noch einmal eine grundsätzliche Überlegung wichtig. Frau Fröhlich sprach sie eben schon am Beginn an. Papst Franziskus spricht ja vom Jahr des geweihten Lebens. Nun wird in Deutschland oft vom Jahr der Orden gesprochen. Zumal ja die klassischen Orden immer noch prägend sind, sowohl für das öffentliche Bild der Kirche als auch für das Bewusstsein, dass es da Menschen gibt, die meistens in einem Habit leben, in einem Habit herumlaufen, die sich mit ihren Gelübden des Gehorsams, der Armut und der Ehelosigkeit Gott geweiht haben. Doch genau genommen sind die Orden nur ein, wenngleich ziemlich prägender Teil des geweihten Lebens in der Kirche. Denn dazu gehören auch andere Formen, wie beispielsweise die Säkularinstitute oder auch die Gruppe der geweihten Jungfrauen. Auf sie werden wir jeweils in den späteren Sendungen noch einmal zu sprechen kommen. Halten wir das fest, der Begriff gottgeweihtes Leben stellt den umfassenden Begriff für eine Gruppe von Christen dar, die heute eben nicht mehr einfach nur mit dem Terminus Orden erfasst werden können, sondern mit dem Begriff Vita Consecrata, geweihtes Leben. Es gibt sowohl unter den Laien als auch unter den Klerikern Menschen, die sich durch die Gelübde des Gehorsams, der Ehelosigkeit und der Armut in einer besonderen Weise Gott weihen, Gott übereignen, also ein gottgeweihtes Leben führen. Sie übergeben sich dabei mit ihrem ganzen Leben dem Herrn und seinem Willen, der für sie konkret wird, im Willen des Zuständigen, des Verantwortlichen, des Oberen oder der Oberin, die entsprechenden Mitglieder eines Ordens, eines Säkularinstituts in ihre Aufgaben hineinführt. Das heißt, gottgeweihte Menschen geben sich ganz konkret ihm, dem Herrn, hin, um ihr Leben vollkommen in den Dienst des Gotteslobes und des Menschenheils zu stellen. Auf diese Weise sind sie für das Leben und die Heiligkeit der Kirche bedeutsam, weil sie, so sagt es einmal Johannes Paul II. In seinem Schreiben über das gottgeweihte Leben, weil das Bekenntnis zu den evangelischen Reden zutiefst mit dem Geheimnis Christi verbunden ist, da es die Aufgabe hat, so gut wie möglich die Lebensform darzustellen, die er für sich wählte. Nun, und zu denen, die sich Gott weihen und ein entsprechendes Leben in Gehorsam, Ehelosigkeit und Armut führen, gehören traditionell die Mitglieder der Orden. Ihnen wollen wir in der heutigen Sendung deshalb einmal unsere besondere Aufmerksamkeit schenken. Jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kennt sicherlich eine Ordensfrau oder einen Ordensmann. Man spricht dann von der Schwester so und so oder dem Bruder so und so. Wenn der Ordensmann dann zugleich auch Priester ist, nennt man ihn in der Regel auch Pater, also Vater übersetzt. Daran erinnert uns in den romanischen Ländern wie Italien, Frankreich oder auch Spanien der Ausdruck Padre, mit dem jeder Priester, egal ob er ein Ordenspriester oder ein Weltpriester ist, angesprochen wird. Während bei uns ist der Herr Kaplan ist oder der Herr Pfarrer oder auch im Rheinischen oft der Herr Pastor, ist es in diesen romanischen Ländern der Padre, der geistliche Vater der Menschen. Er ist das, was dieser Begriff ausdrücken möchte. Ein geistlicher Vater für sie, ansprechbar, hilfsbereit, mit den Menschen verbunden, so wie es Jesus Christus selbst vorgelebt hat. Aber zurück zu den Orden. Zumeist kennzeichnet die Ordensleute die Tatsache, dass sie ein Ordensgewand, Habit, tragen. Des Weiteren nach einer bestimmten geistlichen Regel leben, die ein Ordensgründer oder eine Ordensgründerin verfasst hat und in einem Kloster oder einem klosterähnlichen Gebäude ein geistliches Gemeinschaftsleben führen. Natürlich gibt es dazu viele Ausnahmen und Varianten, aber das scheinen doch zunächst einmal die prägenden Wesenselemente zu sein. Eine geistliche, meist klösterliche Lebensgemeinschaft, eine prägende geistliche Regel und in der Regel auch ein Ordensgewand, ein Habit. Dabei stammt der Begriff Orden aus der lateinischen Sprache. Dort heißt es Ordo und bezeichnet dort so etwas wie Ordnung oder Stand. Ein Ordensmitglied unterstellt sich demnach mit seinen Gelübden einer geistlichen Ordnung, die sowohl das äußere Zusammenleben der Ordensmitglieder als auch das innere geistliche Leben eines jeden Einzelnen bestimmt. Die Geschichte der Orden hat dabei nun eine ganze Vielzahl von verschiedensten Formen und geistlichen Ausprägungen mit sich gebracht. Der Ursprung des Ordenslebens wird in der frühen Kirche ausgemacht, denn bereits dort gab es erste Christen, die bereit waren, ihr Christsein durch verschiedene Haltungen bestimmender und bezeugender in ihrer Umwelt zu leben. Kennzeichnend für sie war eine intensive Gottesbeziehung. Eine Gottesbeziehung, die sich in Gebeten, in Bußübungen, im Schweigen, aber auch in der Enthaltsamkeit und in der grundsätzlichen Ausrichtung alles alltäglichen Tuns auf Gott hin auszeichnete. Oder, um es mit den Worten des heiligen Ignatius von Loyola zu sagen, omnia ad majorem Dei gloriam, alles zur größeren Ehre Gottes. Das ganze innere und äußere Leben sollte auf den Lobpreis Gottes und zugleich auf das Heil der Mitmenschen ausgerichtet sein. Damit wollte man dem Herrn in weitreichenderer Weise nachfolgen, als es der sogenannte normale Christ in seinem beruflichen, in seinem familiären Umfeld tun konnte. Und so sprach man schnell vom Weg der Vollkommenheit, also eines möglichst vollkommenen Gleich- und Einswerdens mit Christus und seinem Lebensstil. Dabei gilt es natürlich zu bedenken, dass dieser Weg nicht deshalb vollkommen ist, weil er höher oder weil er von sich aus heiliger ist, auch und gerade in der Ehe und in der Familie, so sagt ja das Zweite Vatikanische Konzil, liegen Wege der Berufung zur Heiligkeit vor. Also diesen Weg der Heiligkeit als getaufter, als gefirmter Christ auch mitten in der Welt zu gehen. Aber schon in diesen frühesten Zeiten war der Wunsch da, sich in dem ganzen Leben in seiner Ausrichtung, dem Lebensstil Jesu, mit seinem Gehorsam, mit seiner Armut, mit seiner Ehelosigkeit anzugleichen. Das führte schließlich auch zu dem Wunsch, sich aus den weltlichen Zusammenhängen weitestgehend zurückzuziehen und die Einsamkeit und die Stille zu suchen. Das spätere Wort Kloster, so wie wir es heute noch verwenden, stammt vom lateinischen Claustrum, also abgeschlossener Ort. Und mit ihm zusammenhängt auch das, was ein Kloster in der Regel jedenfalls heute auch noch prägt, die Klausur. Also jener Bereich, der in einer Klosteranlage oder einer Ordensniederlassung ein in sich abgeschlossener Bereich ist und der nur den Ordensleuten selbst vorbehalten bleibt. Auch da gibt es verschiedene Stufungen, aber doch ist zumeist dieses Phänomen erkennbar. Ein innerer Bereich eines Klosters, der den Ordensleuten vorbehalten ist. Schauen wir noch etwas in die Geschichte, denn für die Suche nach dieser Einsamkeit, nach dieser Stille, nach dieser weitestgehenden Zurückziehung von den weltlichen Zusammenhängen, wurde dabei die Wüste als Ort der Stille besonders wichtig. Es entstand vor allem in Ägypten und Syrien die Lebensform des Eremiten, des Wüstenbewohners. Als erster Eremit im christlichen Sinne gilt heute Paulus von Theben, dessen Schüler Antonius der Große oder auch Antonius der Wüstenvater als Begründer des geweihten Lebens in der Kirche gilt. Seinen liturgischen Gedenktag begehen wir ja bekanntermaßen am 17. Januar. Der Große Antonius, der nicht mit dem Antonius von Padua verwechselt werden darf. Mehr und mehr entstand schließlich der Wunsch, dieses Leben der Einsamkeit und Hingabe auch in Gemeinschaft zu leben. Und so kamen erste Regeln auf, zum Beispiel die Mönchsregel des Basilius von Caesarea, die um das Jahr 350 nach Christus entstand. Sie gilt bis heute als Maßstab für die Regeln der Klöster in der orthodoxen Kirche, aber auch als Vorbild für die entscheidende Ordensregel, die schließlich der heilige Benedikt von Nursia um das Jahr 540 verfasste. Viele von Ihnen kennen sicher die Grundformel dieser Regel. Ora et labora. Bete und arbeite. Damit wollte der heilige Benedikt ein Gleichgewicht zwischen der alltäglichen Arbeit auf der einen Seite, also der konkreten Aktion, dem Handeln im Alltag, und dem beständigen, zeitlich geregelten Gebet, der Kontemplation, auf der anderen Seite schaffen. Ora et labora, bete und arbeite. Als Kern dieser Lebensweise entwickelten sich im Anklang an die Worte Jesu im Evangelium die sogenannten evangelischen Räte. Evangelisch hier nicht als die konfessionelle Bezeichnung der evangelischen Kirche, der evangelischen Christen, sondern dem Evangelium gemäßen Rat, der sich im Gehorsam, in der Armut und in der Keuschheit, also der Ehelosigkeit, darstellt. Mit ihnen verwandt sich fortan das Bemühen, Christus als dem Gehorsamen, dem Armen und dem Keuschen nachzufolgen und seinen Lebensstil anzunehmen. Man spricht hier bis heute von der sogenannten Imitatio Christi, der Nachahmung Christi, der Gleichgestaltung mit seinem Lebensstil. Aber auch das Ziel des menschgewordenen Sohnes Gottes und seines Lebensstils wurde damit verfolgt. Namentlich in der Haltung, in allem Gott zu dienen, seinen Namen zu loben und seine Ehre zu suchen und dadurch dem Heil der Menschen zu dienen. Aus diesem, wenn wir es so ausdrücken wollen, Samenkorn der Ordensbewegung sind dann im Verlauf der Jahrhunderte viele verschiedene Formen erwachsen, bis schließlich mit dem 18. und 19. Jahrhundert neue Weisen aufkommen, die in sich eine andere Art des geweihten Lebens verbanden, nämlich die sogenannten Kongregationen. Dazu in einer der nächsten Sendungen etwas mehr. Bleiben wir bei den klassischen Orden. Zu diesen in diesem Sinne alten oder auch klassischen Orden, die in diesem großen Zeitraum das Licht im Leben der Kirche erblickten, gehören bis heute verschiedene Bereiche, die durch ihre eigenen Ordensregeln stark geprägt und von einem Schwerpunkt ihrer aus dem Charisma ihres Gründers entwickelten Tätigkeit bestimmt sind. Dazu zählen wir zunächst die sogenannten monastischen Orden. Zu ihnen gehören vor allem die Benediktiner, die Kamaldulenser, Kartäuser, Zisterzienser und Trappisten. Ihnen ist bei aller missionarischen und auch pädagogischen Tätigkeit der Schwerpunkt auf der Liturgie und dem Gebet zu eigen. Daneben gibt es die sogenannten Regularkanoniker, wie beispielsweise die Augustinerchorherren und Prämonstratenser, die durch eine Regel gemeinschaftlich, zeitweilig auch klösterlich verbunden sind und zusammenleben, dabei aber zugleich vielen pastoralen Aufgaben in den umliegenden Pfarreien nachgehen und sich somit bis heute als wertvolle Mitarbeiter in der Pfarrseelsorge erweisen. Die besonderen Umstände des 13. Jahrhunderts der Kirchengeschichte, das in Abgrenzung zu weltlichem und kirchlichem Reichtum von Bewegungen freiwilliger Armut geprägt war, brachten die sogenannten Mendikantenorden, die Bettelorden hervor, für die vor allem, wenngleich auch mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, die Franziskaner, Dominikaner, Karmeliten, Minoriten und Kapuziner stehen. Und schließlich sind die sogenannten Regularkleriker zu nennen, wie die Theatiner, die Kamilianer, die Piaristen und sicher sehr bekannt die Jesuiten. Sie binden sich als Kleriker der Kirche an eine Regel, deshalb auch Regularkleriker, die ihnen auch eine gewisse Form gemeinschaftlichen Lebens ermöglicht. Sie bezeichnen damit aber einen anderen Typus von Ordensgemeinschaft, wie sie vor allem im Zuge der Reformation durch den Zusammenschluss gleichgesinnter Priester zustande kam. Dabei leben die Regularkanoniker zumeist in kleineren Gemeinschaften zusammen und sind seelsorglich, pädagogisch, akademisch und auch apostolisch tätig. Ihre Verbindung kennzeichnet sich vor allem durch die Verbundenheit in derselben Spiritualität, weniger hingegen durch das intensive Gemeinschaftsleben, auch im Bereich der Liturgie, wie es eben ein Kloster charakterisieren sollte. Die zumeist als Männerorden entstandenen Gemeinschaften haben dann mit der Zeit durch eine entsprechende Anlehnung auch die Frauenorden hervorgebracht, vor allem bei den Benediktinerinnen, den Franziskanerinnen, den Dominikanerinnen. Aber es gab immer auch neue Frauenorden, die durch Eigengründung einer Gründerin oder Stifterin entstanden sind. So zum Beispiel die Birgittinnen oder auch die Ursulinen.
In der Sendereihe Spiritualität hören Sie zum Jahr des geweihten Lebens, das Papst Franziskus ausgerufen hat, einen Vortrag über die Orden von Professor Dr. Christoph Ohly aus Trier, und wir hören nun die Fortsetzung seiner Gedanken.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im kirchlichen Gesetzbuch, dem sogenannten Codex Juris Canonici, umschreibt eine Rechtsnorm, ein sogenannter Kanon mit der Nummer 607, den Orden als, so heißt es dort, eine Vereinigung, in der die Mitglieder öffentliche Gelübde ablegen und ein brüderliches, könnte auch ergänzen, schwesterliches Leben in Gemeinschaft führen. Diese Gelübde binden den Ordenschrist an Christus, dessen Lebensstil auf Erden vom Gehorsam gegenüber dem Vater, von der Armut als Haltung der Erwartung alles Guten vom Vater und von der Ehelosigkeit als Ausdruck der göttlichen Liebe zu allen Menschen geprägt war. Auf diese Weise will der Ordenschrist, so sagt es eine andere Rechtsnorm im kirchlichen Gesetzbuch, nämlich der Kanon 573, ein strahlendes Zeichen in der Kirche sein, um in seiner Person die himmlische Herrlichkeit anzukündigen, die uns alle erwartet, nämlich die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit Gott und der Menschen untereinander. Mit anderen Worten, ein Ordenschrist, eine Ordensfrau, ein Ordensmann ist daher in seinen Lebenshaltungen ein Künder, eine Künderin, ein Prophet, eine Prophetin jener Herrlichkeit, zu der wir alle als Getaufte allesamt unterwegs sind. Der Ordenschrist hält sie sozusagen in seiner Person und in seiner hingebungsvollen Liebe an den Herrn unter uns gegenwärtig. Es ist ein Prophet, eine Prophetin des Himmels. Und sie erinnern uns auf diese Weise an unser gemeinsames Ziel, zu dem wir unterwegs sind. Die Gemeinschaft mit Gott und der Menschen untereinander. Was bedeuten dabei aber diese drei einzelnen sogenannten evangelischen Räte genau? Versuchen wir das sozusagen für alle Ordenschristen verallgemeinernd, wohl wissend, dass sich in den Orden verschiedene geistliche und weltliche Tätigkeitsschwerpunkte herauskristallisiert haben, etwas näher zu betrachten. Da ist zunächst der Gehorsam. Der Gehorsam steht für den hörenden und hörbereiten Menschen. Letztlich jede Seite der Heiligen Schrift spricht davon, dass Gott alles unternimmt, um sich vom Menschen finden zu lassen. Gott liebt den Menschen. Er offenbart sich ihm, er teilt sich ihm mit, und jeder, der ihm sein Herz öffnet, wird ihn finden. Der Mensch, der in seinem Suchen auf Gott hört, kann ihn im Glauben finden, kann das Leben, das Gott in unüberbietbarer Fülle ist, in sich aufnehmen und verkosten. So heißt es im Buch der Sprichwörter: Wohl dem, der auf mich hört. Wer mich findet, findet Leben und erlangt das Gefallen des Herrn. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben es längst bemerkt. Hörend sein, hörbereit sein ist verwandt mit Gehorsam. Wer auf Gott hören will und sein Leben danach ausrichtet, der muss auch dorthin hören, wo die Gemeinschaft derer, die an die Nähe des unbegreiflichen Gottes glaubt, das Leben mitgestaltet. Das heißt, er muss auf Menschen hören, auf die Heiligen, auf jene, die in einem Orden für mich Verantwortung tragen. Gott gehorsam zu sein und um dieses Gehorsams willen äußere Freiheiten preiszugeben, um die wahre innere Freiheit zu gewinnen, das ist ein erstes wichtiges Element der geistlichen Berufung als Ordenschrist. Hörend leben, gehorsam gegenüber Gott leben. Und diese Hörsamkeit im Alltäglichen zu üben, um hellhörig zu werden und zu bleiben. Dazu dient der konkrete Gehorsam, den ein Ordenschrist in seiner Gemeinschaft dem Ordensoberen, der Ordensoberin gegenüber verspricht. So sagt die heilige Teresa von Avila, die große Lehrmeisterin des Gebetes, wer aber irgendein Werk gegen den Gehorsam verrichtet, wie gut und heilig es auch in sich sein möge, der handelt nicht auf Eingebung Gottes. Denn die Eingebungen Gottes stehen immer im Einklang mit dem Gehorsam. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wahrlich ein starkes Wort dieser großen Frau, dass die Wege des Gehorsams letztlich für die Wege Gottes stehen. Und diese Eingebungen Gottes deshalb immer im Einklang mit dem Gehorsam stehen müssen. Heilige Teresa sagt ihren Schwestern sogar so weitgehend, dass der am strengsten, am weitestgehend gelebte Gehorsam die größten geistlichen Früchte hervorbringt. Und auch wenn ich es anders denken, anders meinen, ja sogar besser beurteilen könnte und nehme trotzdem eine Anweisung im Gehorsam wahr, kann daraus Großes entstehen. Da ist ein zweiter Gedanke, der das Leben des Ordenschristen prägt, die Armut. Während Martha sich im Evangelium um die notwendigen Dinge des Hauses kümmert, setzt sich bekanntermaßen ihre Schwester Maria dem Herrn einfach zu Füßen und hört seinen Worten zu. Wir wissen, dass das den Ärger der Martha mit sich zieht und dass sie Christus sagt, sag ihr doch, sie soll mir helfen. Woraufhin Jesus unter hoher Beachtung der häuslichen Arbeit, die Martha dort verrichtet, sagt, was Maria sich genommen hat, das soll ihr eben nicht genommen werden. Sie hat das Bessere erwählt. Besser in dem Sinne, dass sie jetzt bereit ist, auf mich zu hören. Das heißt, aus dem Gehorsam erwächst hier die Bereitschaft, alles loszulassen, um dem Herrn, den Bräutigam, den Geliebten zu vernehmen und alles von ihm zu erhoffen. Hier spiegelt sich vielleicht die schönste Seite der geistlichen Berufung auch in einem Orden wider. Ich stelle mein Leben dem Herrn zur Verfügung. Er ist für mich mein Ein und Alles. Und deshalb bin ich bereit, letztlich alles hinter mir zu lassen. Das können materielle Dinge sein. Das können Ansprüche sein. Das können Fähigkeiten sein. Alles bin ich bereit, in Armut loszulassen, um damit dem Herrn zu dienen. Das heißt, auf ihn richte ich alles aus und von ihm her erhoffe ich, das Notwendige zu erlangen. Das ist schon eine starke Herausforderung, der Gehorsam sicherlich auch, denn der Mensch von heute will ja gerade selbstbestimmt sein und selbstbestimmt leben. In der Haltung Jesu gehorsam zu sein, das ist schon ein starkes Stück. Aber die Armut nicht minder. Denn für gewöhnlich meinen wir Menschen doch heute, um glücklich zu sein, brauchen wir dieses oder jenes. Das Geld, den Einfluss, das Ansehen. Und wenn der Mensch möglichst viel davon hat, dann ist er glücklich. Aber zeigen uns die Armen dieser Welt, wie es Papst Franziskus oft genug betont, nicht genau das Gegenteil? Dass gerade das arme, das einfache Herz zu einer Freude fähig ist, dass ein reiches und dann leider auch oft erkaltetes Herz kaum mit sich bringen kann. Christus zeigt es uns. Er zeigt es uns anders. Er sagt, das alles, der Geld, das Ansehen, der Einfluss, ist noch nicht das Glück. Es ist noch nicht die Fülle, denn all das vergeht ja. Hat jemand schon ein Bankkonto mit in den Himmel nehmen können? Hat er Ruhm und Ehre mitnehmen können? Hat er seinen Einfluss mitnehmen können? Die Fülle, die wahrhaft bleibt, wird durch etwas anderes geschenkt. Und wie wenig dazu notwendig ist, zeigt uns doch die Heilige Schrift beispielsweise in der Wundererzählung von der Brotvermehrung. 5 Brote, 2 Fische für 5000 Menschen. Genau das soll die Haltung der Armut vermitteln. Nicht die Sachen machen uns reich, nicht die Materie, nicht der Überfluss, nicht der Reichtum. Sie können wir nutzen, sie können wir auch in Dienst nehmen für die Verkündigung, für das Wohl des Mitmenschen, auch für das eigene Wohl. Was uns aber auf Dauer reich macht, das ist Gott allein. Der Unendliche ist uns mit seiner Liebe in seinem Wort und in den Sakramenten ganz nahe. Und er scheut sich nicht, uns an seiner Liebe teilhaben zu lassen, indem wir zu Ausspendern dessen werden, was wahrhaft bleibt. Dass wir als Christen, vor allen Dingen als Ordenschristen, diesen Reichtum Gottes ausstrahlen, indem der Ordenschrist dieses Versprechen der Armut ablegt. Ich will mich an nichts Äußeres binden, um diesen Reichtum Gottes in einem armen Leben zur Geltung zu bringen. Ich denke, das hat Papst Franziskus auf seine Weise deutlich gemacht, aber er schreibt es, wenn ich das so sagen darf, den Ordensgemeinschaften auch wieder neu ins Stammbuch hinein. Der heilige Johannes vom Kreuz, einer der großen geistlichen Gestalten des Karmelitenordens, erinnert uns mit einem Gesang daran, dass allein die Liebe zählt. Das heißt nun in diesem Gesang Llama de Amor Viva: O Flamme lebendiger Liebe, die du meine Seele in ihrem tiefsten Grund zärtlich verwundet hast. Wie zärtlich und liebreich erinnerst du in meiner Brust im heimlichen Verweilen deines wohltuenden Hauches, voll unsagbarer Seligkeit. O, wie kostbar ist es doch, geliebt zu werden. Und nur so, liebe Hörerinnen und Hörer, kann Johannes vom Kreuz auch sagen, dass wir am Ende unseres irdischen Lebens in der echten Liebe gewogen werden. Dann wird nichts anderes mehr zählen als diese arme, aber bleibend gelebte Liebe unseres Lebens. Auch daran erinnert uns die Armut des Ordenschristen, dass uns gerade ein armer Lebensstil so reich macht, dass er uns auf das Wesentliche hinweist, was wir als Menschen sind. Geliebte und zur Liebe fähige Geschöpfe. Und schließlich ist da, liebe Hörerinnen und Hörer, die Ehelosigkeit in Form der Jungfräulichkeit, die uns in den Worten des heiligen Paulus in seinem Brief an die Kolosser aufstrahlt. Es heißt dort im 1. Kapitel: Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich diene der Kirche durch das Amt, das Gott mir übertragen hat. Doch was soll das bedeuten? Es ist mehr denn je die Gottesmutter Maria, die uns dazu eine Verständnishilfe geben kann. Sie ist als ganzer Mensch ja bereits dort, wohin auch wir kommen sollen. Dort ist auch unser Ziel. Von dort her und mit Blick in den Himmel können wir unser Leben hier auf Erden betrachten. Das Jenseits soll also schon in unser Diesseits hereinstrahlen. Und von diesem Jenseits, vom Himmel, sagt Christus einmal im Evangelium, dass dort nicht mehr geheiratet wird. Warum? Nun, früher sah man das Heiraten in erster Linie ja im Zusammenhang mit der Geburt von Kindern. Auch das ist heute noch so, in der Offenheit für das Leben, in der Offenheit für die Kinder, die Eheleute heute mitbringen müssen. Aber das ist dort dann nicht mehr notwendig, weil ja dort niemand mehr stirbt. Wer dahin gelangt, der lebt ewig in der Nähe Gottes, in enger Beziehung zu ihm und zu denen, die bei Gott sind. Die innigsten Beziehungen, die Menschen je mit dem Ehepartner haben können, sie werden dort in ihrer Fülle durch die Gemeinschaft mit Gott und allen Heiligen erfahren. Da gibt es dann keinen Tod, keinen Hass, keine Abneigung mehr. Die Liebe Gottes überstrahlt alles. Und das heißt, wer deshalb nun in dem irdischen Leben um dieses Himmelreiches willen auf Erde, auf Ehe und eigene Familie verzichtet und eine intensive, ausdrucksstarke, ja vernehmbare Liebe zu Christus und seiner Kirche, der Braut des Herrn, lebt, er tut dies als Zeichen dafür, indem er anzeigt, diese Ewigkeit, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Gemeinschaft unter den Menschen, sie ist schon im Hier und Jetzt anfanghaft zugegen. Sie lebt seit der Taufe in einem jeden von uns. Und wir glauben als Christen daran, wir werden von der Liebe Gottes umfangen sein. Und alles, was uns ausmacht, geht in diese neue Schöpfung ein. Das heißt, noch einmal mit anderen Worten, das keusche, ehelose Leben ist also ein Hinweis auf diese neue Schöpfung. Mehr noch, ein lebendiges, prophetisches Zeichen unserer christlichen Hoffnung auf diese ewige Vollendung in Gott. Die Ewigkeit wird also hier gewissermaßen in einem solchen Menschen sichtbar und berührbar. Und auch das ist ähnlich wie der Gehorsam und die Armut ein evangelischer Rat, der wirklich provoziert, der herausruft, ja der herausfordert. Doch ich kann ihn in seinem Positiven nur sehen, wenn ich genau diese Gedanken, die wir uns jetzt gemacht haben, als seinen Verständnishorizont betrachte. Die Ehelosigkeit und speziell dann auch beim Priester der Zölibat sollen von dieser himmlischen Herrlichkeit künden, dass dort alles auf Gott ausgerichtet ist und auf die Gemeinschaft der Menschen. Wohingegen er, das darf sicherlich so gesagt werden, nur als Verzicht verstanden wird, wird er schwer lebbar. Denn wir sollen ja gerade in dieser ehelosen Form den Reichtum menschlicher Beziehungen und den Reichtum der Beziehung zu Gott widerspiegeln. Ich denke, wir alle spüren, dass bei aller Schwierigkeit damit erkennbar wird, das ist nur mit der Gnade Gottes und das ist nur in einem intensiven Leben mit dem Herrn selbst möglich, der uns dazu die Kraft gibt, die Kirche, die Menschen, seine Braut, seine geliebten Brüder und Schwestern so zu lieben, wie er es getan hat. Die heilige Therese von Lisieux hat diese sehnsuchtsvolle Armut einmal in folgende Worte gefasst. Lass mich, o Herr, in deinem Antlitz mich verbergen. Dort werde ich den eitlen Lärm der Welt nicht mehr vernehmen. Schenke mir deine Liebe. Bewahre mir deine Gnade gerade für heute. Deinem göttlichen Herzen nahe vergesse ich alles, was geschieht. Ich fürchte nicht mehr die Ängste der Nacht. Ja, schenk mir, o Jesus, einen Platz in deinem Herzen gerade für heute. Lebendiges Brot, Brot des Himmels, göttliche Eucharistie, o heiliges Geheimnis, das die Liebe ins Dasein rief. Jesus, meine weiße Hostie, komm, um in meinem Herzen zu wohnen. Gerade für heute. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir all das recht bedenken, mit dem Blick auf die Orden am heutigen Tag, dann können wir nur dankbar sein für die vielen Ordensberufungen, die der Herr seiner Kirche im Laufe der Geschichte geschenkt hat und auch heute schenkt. Denn in ihnen wird er selbst gegenwärtig, wird er vernehmbar, wird seine Nähe zur Kirche spürbar. Deshalb soll unser Gebet heute ganz besonders allen Ordenschristen, den Ordensfrauen und Ordensmännern gelten, aber auch jenen jungen Menschen, die Gott in diese Form des geweihten Lebens auch heute rufen will, dass ihre Herzen, dass ihre Ohren aufgehen, hörbereit, hörwillig, in der Haltung des Gehorsams bereit zu sein, alles für den Herrn zu lassen, in der Haltung der Armut und sich im Lebensstil der Ehelosigkeit ihm ganz zu übereignen, um so dem Lob Gottes und dem Heil, dem Wohl der Menschen zu dienen. Möge der Herr seiner Kirche auch heute viele solcher Berufungen schenken. Am Ende seines Schreibens zum gottgeweihten Leben richtete der heilige Johannes Paul II. Im Jahre 1996, also vor fast 20 Jahren, seinen Blick auf die Gottesmutter, so wie er es ja häufig tat. Seine Worte damals sollen uns heute am Ende unserer Gedanken zu den Orden im Leben der Kirche zu einem kurzen Gebet werden. So schrieb Johannes Paul II. Maria, Sinnbild der Kirche, Braut ohne Falten und Makel, die, indem sie dich nachahmt, jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe bewahrt. Stehe den Personen des geweihten Lebens in ihrem Streben nach der ewigen und einzigen Seligkeit bei. Dir, Jungfrau der Heimsuchung, vertrauen wir sie an, damit sie auf die Nöte der Menschen einzugehen verstehen, um ihnen Hilfe, vor allem aber Jesus zu bringen. Lehre sie, die Wunder zu verkündigen, die der Herr in der Welt vollbringt, damit alle Völker seinen Namen rühmen. Stehe ihnen bei in ihrer Arbeit für die Armen, die Hungernden, die Hoffnungslosen, die Geringsten und für alle, die mit aufrichtigem Herzen deinen Sohn suchen. An dich, Mutter, die du die geistliche und apostolische Erneuerung deiner Söhne und Töchter in der Antwort der Liebe und der Ganzhingabe an Christus willst, wenden wir uns vertrauensvoll mit unserem Gebet. Du, die du bereit im Gehorsam, mutig in der Armut, empfangsbereit in der fruchtbaren Jungfräulichkeit den Willen des Vaters erfüllt hast. Erwirke von deinem göttlichen Sohn, dass alle, die die Gabe empfangen haben, ihm im geweihten Leben zu folgen, von ihm mit einer verklärten Existenz Zeugnis geben können, indem sie mit allen anderen Brüdern und Schwestern voll Freude auf die himmlische Heimat und auf das nie erlöschende Licht zugehen. Ja, heilige Maria, Mutter Gottes, Mutter und Königin aller Ordensleute, bitte für sie, bitte für uns.
Amen. Dankeschön an Professor Dr. Christoph Ohli für seine Gedanken zum Jahr des geweihten Lebens über die Orden. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns noch anrufen in dieser Sendung und Ihre Fragen stellen oder auch Ihre eigenen Gedanken mit einbringen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Das wählen Sie, wenn Sie in Deutschland wohnen. Sollten Sie in einem anderen Land wohnen, dann bitte die 0049 zuerst und dann 89 517 008 008. Zum Jahr des geweihten Lebens haben wir von Professor Christoph Ohli aus Trier einen Vortrag gehört über die Orden, die klassische Form des geweihten Lebens. Ich danke Ihnen nochmal an dieser Stelle ganz herzlich, Professor Ohli, und begrüße gleich unsere erste Hörerin in dieser Sendung, Schwester Scholastica aus Bonn. Ruft sie uns an. Grüß Sie, Schwester Scholastica.
Ja, und zwar, ich bin nur eine Franziskanerin. Also wir haben schon 26 Jahre keinen Nachwuchs mehr. Im Gegenteil. Für mich ist die Frage, wie kommt das, ich bin aus Bonn, dass die tätigen Orden überhaupt keinen Nachwuchs mehr haben?
Ja, da sprechen Sie etwas an, was viele Ordensfrauen und Ordensmänner berührt und bewegt. Ich habe auch, Sie sind Franziskanerinnen, auch wieder gehört von der Schließung eines Franziskaner-Männerklosters in Düsseldorf vor kurzem. Da werden überall Häuser geschlossen und das ist sicher ein Leiden, auch ein Schmerz, ein Sterben für diejenigen, die das beobachten, die im Orden sind. Professor Ohli, haben Sie dafür eine Erklärung? Es trifft, das sagte Schwester Scholastica, ja vor allem die tätigen Orden.
Es ist natürlich ein schwieriges Thema und ich wollte es in meinem Vortrag tatsächlich auch nicht bewusst ansprechen oder thematisieren, weil ich zunächst einmal, sagen wir, von diesem Ansatz von Papst Franziskus schauen wollte, was ist das Ordensleben eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung für unsere Kirche, für das kirchliche Leben und so weiter? Aber dieser Gedanke ist natürlich gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Ich kann jetzt auch nicht in zwei Sätzen die Gründe angeben, aber ich würde mal im zwei zumindest in den Blick nehmen. Vor allen Dingen der erste Punkt, was die tätigen Orden angeht. Die sind ja zum Teil jedenfalls in Zeiten entstanden durch die Charismen ihrer Gründer, als das karitative Tun, das karitative Handeln an Menschen besonders von der Kirche, sagen wir mal, gefordert war. Es gab charismatische Gestalten, die haben die Not ihrer Zeit, die Not der Menschen erkannt und haben das bewusst mit ihrem Glauben und damit auch mit der Bereitschaft in einem Lebensstil, das zu verbinden, deutlich gemacht, der heute so nicht unbedingt mehr mit karitativem Handeln verbunden sein muss. Also die Kirche tut viel im Bereich der Caritas, in der tätigen Nächstenliebe, aber für viele Menschen ist das heute nicht mehr unbedingt an die Lebensform eines Ordenschristen, vor allen Dingen in der Armut, im Gehorsam und in der Ehelosigkeit gebunden. Ich glaube, da haben sich die Strukturen, die Zusammenhänge so geändert, dass das Auswirkungen darauf hatte.
Professor Uli, es war ja früher vielleicht auch die einzige Art und Weise, wie man sich so in einer tätigen Nächstenliebe ganz auch in der Nachfolge Christi leben konnte.
Ja.
Weil ja früher, wenn man eine Familie hatte, dann war das Überlebenskampf zunächst. Es gab nicht den Beruf bei der Caritas als Laie zu arbeiten und da dann das Geld für die Familie nach Hause zu bringen. Das war also die einzige Weise, das auch zu tun früher, nicht wahr?
Deswegen die Professionalisierung, sage ich mal, der Caritas im weitesten Sinne hat sehr viele Vorteile, aber bringt natürlich auch solche Entwicklungen durchaus mit sich. Ich glaube, diesen Zusammenhang, den darf man nicht vernachlässigen. Aber ich will noch ein zweites sagen, im Hinblick überhaupt auf den Nachwuchs, der für viele Ordensgemeinschaften ausbleibt. Sie sind natürlich ein Kennzeichen, gerade auch in den großen Städten, wenn wir Ordenschristsein, Ordensleben so sehr mit dem Glauben und der Bereitschaft auch der Übergabe des Lebens an Gott verbinden, ist das Nachlassen von Berufungen in einer Zeit, wo der Glaube an Gott aus dem menschlichen Zusammenhängen verschwindet. Eine fast logische Konsequenz. Wenn ich also nicht mehr an Gott glaube oder diesem Glauben nicht mehr den Raum gebe, dann wird auch die Bereitschaft sinken, sich diesem Glauben ganz zu verschreiben und damit auch in einem Glaubensleben mit Gott sozusagen mit Haut und Haaren dafür einzustehen. Und solche Wellen, solche Bewegungen hat es, glaube ich, in der Geschichte der Kirche immer gegeben, sodass auch wieder neue charismatische Gestalten die Notwendigkeiten des Kontextes, in dem wir heute stehen, erkennen werden. Ich nenne mal das Thema neue geistliche Gemeinschaften, in denen ja viele auch aus der Not der Menschen von heute bewusst aus dem Glauben heraus auch neue Wege gehen. So wird es da immer einen Wandel geben, wobei so ganz klassische Orden, ich nenne mir jetzt als Beispiel Benediktiner, Franziskaner, Dominikaner, die wahrscheinlich bestehen bleiben, andere sich wieder wandeln, möglicherweise andere auch ganz wieder weggehen. Aber das sind die Herausforderungen einer jeden Zeit. Aber wie gesagt, ich will mit diesen zwei Gedanken nicht alles erklärt haben, nur so zwei Aspekte benennen, von denen ich glaube, die gehören mit in das Betrachten hinein.
Eigentlich auch eine logische Schlussfolgerung, dass wenn die Kirchen insgesamt leerer werden, dann natürlich auch entsprechend die Klöster leerer werden. Genau, das ist wahrscheinlich. Aber Schwester Scholastiker, haben Sie noch weitere Gedanken dazu?
Nee, wir haben zum Beispiel, die Jüngste, die ist 51 und einer von denen, die ist bei den Obdachlosen in Köln auf der Domplatte. Mhm. Und wir denken, dass das heute, was wir früher gemacht haben, das ist die Krankenpflege, Kindergarten, dass das auch die Leute, die Weltleute, sag ich mal, einfach machen, ne? Und dass wir sicher ganz andere Wege gehen. Also ich bin 78, ich nicht mehr. Aber was einen so bedrängt, das ist halt, dass immer mehr Häuser aufgelöst werden. Ja. Ne?
Ja. Aber es ist so. Es hat eben Zeiten des Wachstums, der reichen Jahre gegeben an Berufungen. Das ist auch biblisch, dass wir mit Jahren leben müssen. in denen der Mangel da ist. Und wir dürfen aber und sollen auch in der Zuversicht und in der Hoffnung leben, dass sich das wieder ändert, nicht wieder in den bisherigen Formen, da wird auch manches auf dem Weg gehen, aber in Formen, in denen prinzipiell wieder der Glaube tragfähig wird. Es gibt ja das schöne Wort, das in diesen Tagen oft zitiert wird, ich glaube, es stammt vom Kardinal Lustiger von Paris, dass das Christentum in Europa noch seine Zukunft vor sich hat, seine eigentliche. Und das heißt ja auch, dass sich Formen entwickeln werden, die genau diesem Anliegen des geweihten Lebens Raum schaffen werden. Und darauf sollten wir wirklich hoffen und zuversichtlich sein, auch wenn ich natürlich auch die Trauer, die mit dem Schließen von Häusern und dem Nachlassen von Berufungen verbunden ist, wahrlich nachvollziehen kann und sie auch eine Trauer in meinem Herzen ist, gar keine Frage.
Ein herzliches Dankeschön an Schwester Scholastica für ihren Anruf, der sich ja so manchen von den Hörern, Hörerinnen aus dem Herzen gesprochen hat. Dankeschön.
Ja, alles bitte.
Gute Ihnen. Beten wir weiter für Nachwuchs, genau im eigentlichen Sinn auch dessen, was die evangelischen Räte meinen. Ich denke mal, das bleibt ja dennoch so. Es gibt auch Karitatives, was man in der Familie einfach schwer tun kann. Man kann nicht gut in Krisengebiete gehen. Es ist ja auch so, dass im Endeffekt diejenigen, die sich in gefährliche Gebiete vorwagen, so nach wie vor oft eben Menschen sind, die in der Ehelosigkeit, Armut, Gehorsam leben. Genauso ist es das Gebetsleben in einem sehr ausführlichen Sinne, ist auch einem Menschen, der in der Welt lebt, mag ja noch so gerne die Nachfolge Christi leben, ist das oft schwer möglich, nicht? Das ist auch oft noch so ein Raum, der den Menschen des geweihten Lebens vorbehalten ist. Und da können wir uns Gott dann eben nur bitten, dass er da Menschen hineinsende, weiterhin für uns und für die Kirche. Dankeschön, Professor Uli.
Gerne.
Und ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Am Mikrofon war Gabi Fröhlich, aber nicht ohne Professor Uli, um seinen priesterlichen Segen zum Abschluss zu bitten.
Und wir schließen da die Ordensleute, Ordenschristen und auch die Sorge um den Ordensnachwuchs dann bewusst mit ein. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paulus II. Und aller Heiligen und Seligen, aller Engel und Erzengel, segne und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.